Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem heutigen Gottesdienst an diesem 19. November 2022, der Beginn der Gebetswoche und einen ganz speziellen Gottesdienst, was wir heute gemeinsam feiern, nämlich das Abendmahl. Das Thema der diesjährige Gebetswoche lautet Jüngerschaft. Was bedeutet Jüngerschaft? Und durch den einzelnen Tagen werden wir begleitet durch die Weltfeldausgabe, aber auch durch die deutsche Ausgabe zum Thema Jüngerschaft. Und ich habe mir gedacht, heute lesen wir die Lesung nicht, aber im Kontext des Abendmahlgottesdienstes und auch angesichts der Gebetswoche, die wir gemeinsam feiern werden und erleben werden, wollte ich heute mit euch über das Thema Jüngerschaft sprechen. Und meine Predigt lautet, der Titel meiner Predigt lautet, wer ist die große Nummer eins? Wer ist die große Nummer eins? Und ich erzähle euch eine brandneue Geschichte, 2 Tage alt, zu Hause. Morgen früh, 6 Uhr, beide Jungs sind wach und haben Hunger. Und sagen, Papa, wir wollen Nudeln. Um 6 Uhr in der Früh. Und ich koche die Nudeln. Das sind ganz spezielle Nudeln mit unterschiedlichen Figuren, Muscheln und Weihnachtsbäume und Pipapo, alles, was man sich da vorstellen kann. Und die Nudeln sind in 15 Minuten fertig. Und jetzt kommt die wichtigste Frage. Wer bekommt die Nudeln zuerst? Der Ältere oder der Junge? Und der Ältere stellt seine Ansprüche deutlich und sagt, ich bin älter, ich will Papa, aber ich will. Ja, das ist so, ich will. Ja. Ich will als Erster die Nudeln bekommen. Und der Papa muss sich entscheiden. Und egal wie man sich der Papa entscheidet, oft in solchen Situationen, einer heult immer. Und dieses Mal entscheidet sich der Papa, dass der Kleinere zuerst die Nudeln bekommt. Und er begründet das pädagogisch. Und dann gibt es halbe Stunde lang Theater. Wer ist die große Nummer eins? Wenn alles so einfach gewesen wäre, wenn es nur darum ginge, wer kriegt die Nudeln zuerst, würde man sagen, Mensch, hast du aber keine großen Probleme. Ja, natürlich, für mich sind das aber keine kleineren, zumal diese ganze Szene ereignet sich um 6 Uhr in der Früh. Aber ich gebe euch recht, es gibt eine Menge andere Situationen, eine Menge andere Gelegenheiten, wo diese Frage ganz essentiell ist. Wer ist die Nummer eins? Wer ist die Nummer eins in der Familie? Wer ist die Nummer eins in der Schule? Wer hat die besseren Karten später in der Firma? Wer hat das Sagen? Es geht nicht nur, wer kriegt die Nudeln zuerst. Oft geht es darum, wer spricht das letzte Wort? Wer hat den Einfluss über gewisse Prozesse? Auf wen hören die Leute? Wer ist die Nummer eins? Ich habe euch heute Morgen eine Person mitgebracht, im Geiste natürlich. Und über diese Person möchte ich mit euch sprechen, im Kontext der Jüngerschaft und angesichts dessen, was wir gemeinsam feiern werden, nämlich unser Abendmahlsgottesdienst. Diejenigen von euch, die eine Bibel dabei haben, lade ich ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Und da lesen wir gemeinsam das Lukas-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 15 bis 16. Lukas-Evangelium. Kapitel 3, die Verse 15 bis 16. Ich habe die Luther-Übersetzung. Heute Standard, Luther-Übersetzung. Normalerweise ist Hoffnung für alle, aber heute ist Luther. Das Abendmahl. Ein bisschen traditionalistisch. Genau. Heute ist Luther da. Lukas 3, 15 bis 16. Als aber das Volk voller Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ich ergänze hier, den Täufer, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich habe mehrere Predigten als Kind in meiner Heimat über diesen Textabschnitt gehört. Und in der Regel, die Kollegen damals, ältere Herrschaften, haben überwiegend über den Vers 16 gepredigt. Was bedeutet die Taufe mit dem Wasser? Was bedeutet wiederum die Taufe mit dem Feuer? Ich finde Vers 15 faszinierend. Das ist so viel Konjunktiv dabei. Und wir merken, wenn wir in Konjunktiv reden, es ist immer spannend. Sagen wir auch hätte, Fahrradkette, ja, oder würde, hätte. Das ist immer eine ganz interessante Rede, wenn jemand auf einmal anfängt, in Konjunktiv zu sprechen. Und das ist eine Menge Konjunktiv her im Vers 15. Ich lese den Text nochmal. Als aber das Volk voller Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre. Wow, das wird hier eine ganz interessante Situation beschrieben. Johannes der Täufer, die große Erwartung des jüdischen Volkes. Seit 400 Jahren hat Gott durch eines Propheten nicht zu dem Volk gesprochen. 400 Jahre Funkstille. 400 Jahre sind ungefähr zwischen Maleachi und Johannes und Jesus Christus. 400 Jahre unterschiedliche Möglichkeiten, die Messianität im jüdischen Kontext zu erklären. Eine wichtige Lehre hat sich da in dieser Zeit herausgebildet und die hat sich durchgesetzt. Es kommen zwei Messias. Einer, der priesterlich-levitisch unterwegs ist und einer, der politisch-militärisch unterwegs ist. Die jüdische Apokalyptik, all das, was wir später auch im Buch Offenbarung sehen, an bestimmten Stellen, Verweis auf diese Zeit der 400 Jahren, diese Lücke zwischen Maleachi und Johannes der Täufer hin. Und da kommt einer. Sein Vater ist Levit, Zacharia. Er dient im Tempel. Seine Mutter, die ist alt, als er geboren wurde. Die zweite Sarah, könnte man sagen. Eine wundersame Geburt. Und da das Auftreten dieses jungen Mannes, wunderbar. Gekleidet wie ein Prophet, er lebt wie ein Eremit in der Wüste, ernährt sich ganz speziell, könnt ihr nachlesen, was sein Diät war von Johannes dem Täufer. Und dieser Mann predigt am Ufer des Jordans und alle kommen hin. Und spätestens da, wenn alle dir folgen, wenn alle deine Jünger sind, die Juden und die Römer, es sind auch ein paar Soldaten da, steht in einem anderen Text, da stellst du dir die Frage, Mensch, ist das nicht der Messias? Und das ist der erste Punkt in meiner Predigt heute. Die große Versuchung. Die große Versuchung, in eine Rolle hineinzuschlüpfen, die nicht deine ist. Kennt ihr das? Kennt ihr so Leute, die glauben, die sind gemacht für etwas, aber eigentlich sind es nicht. Ich will jetzt keine politischen Beispiele hier nennen, weil es gehört sich nicht, von der Kanzel da über Politik zu sprechen. Aber wenn ich an die amerikanische Politik in den letzten paar Jahren und jetzt an die letzte Woche denke, habe ich so einen Kandidaten vor Augen. Das sind so Leute, die sind fest davon überzeugt, dass sie für etwas taugen. Obwohl viele Menschen der Meinung sind, nee, eigentlich nicht. Diese Situation, liebe Geschwister, ist die leichtere. Problematisch ist es, wenn die Leute der Meinung sind, du taugst für etwas, aber dir ist bewusst, das ist nicht deine Rolle. Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist nicht dein Platz. Es wäre so eine wunderschöne Sache, Johannes der Messias. Wow, einfach, es fließt. Es hört sich so angenehm an. Johannes der Messias. Und er müsste nicht viel machen. Er müsste wirklich nicht viel machen. Er sollte nur sagen, ja Leute, ihr habt's richtig erkannt. Make Israel first. So wunderbar. So schön. Ich bin es. Im Kontext des Abendmahls, liebe Geschwister, ist mir heute sehr wichtig, Folgendes uns nochmal zu vergegenwärtigen. Es bezieht sich auf mich und auf uns alle. Im Kontext des Abendmahl-Gottesdienstes ist es wichtig zu erkennen, wer bin ich und wer ist Jesus. Was kann ich? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Verantwortung? Und was tut Jesus für mich? Ich will jetzt nicht eine zweite Predigt über Rechtfertigung aus den Werken vom Zaun brechen, aber ich behaupte mal hier einfach so, dass wir als Adventgemeinde jahrzehntelang gebraucht haben, um diese Frage für uns zu klären. Im Erlösungskontext. Wo ist Jesus und wo bin ich? Was macht Jesus? Was ist seine Aufgabe und was ist meine Aufgabe? Und das ist eine schwierige Geschichte, weil es fühlt sich nicht gut an, wenn jemand alles für dich macht und du darfst nur Ja sagen. Es ist viel angenehmer, wenn jemand 98% macht und du kannst sagen, aber die restlichen 2 bis 100, die habe ich geschafft. Das ist mein Verdienst, das ist meine Leistung. Spätestens seit 1888 in Minneapolis wissen wir, es ist ein falscher Gedanke. Aber diese Versuchung betrifft nicht nur eine Gemeinde, eine Kirche, die siebenten Tagsadventisten, sondern das ist eine alte Geschichte, die hier im Johannes, im Leben von Johannes der Täufer deutlich, sehr deutlich zu tragen kommt. Im Kontext des Abendmahlgottesdienstes ist es wichtig zu verstehen, was Jesus Christus für mich bedeutet. Heute haben wir wieder die Gelegenheit, die Frage zu klären, wer ist der wahre Messias in meinem Leben? Welche Rolle spielt Jesus Christus in meinem Leben? Was bedeutet, seinem Nachfolger zu sein? Unabhängig davon, was ich von mir halte und was die anderen Menschen von mir halten. Bei Johannes war alles sehr sonnig. Alle dachten, er wäre die Nummer 1, der aufgehende Star. Im Gemeindekontext kennen wir es oft anders, dass es Leute gibt, dass es Geschwister gibt, von denen die anderen nicht viel halten. Auch diese Seite der Medaille gibt es. Unabhängig, ob jemand von sich viel hält oder wenig und ob jemand über jemand viel Positives gesagt wird oder negativ, eins ist klar, im Kontext der Erlösung, das ist der Rahmen, über den wir momentan reden, es ist wichtig zu erfahren, wer Christus ist und welche Bedeutung er für mein Leben hat. Und Johannes hat diese wichtige Erkenntnis für sich gehabt. Deswegen wird Jesus später, wir werden den Text lesen, über ihn sagen, keiner unter den Menschen, die von einer Frau geboren werden, ist größer als Johannes. Nicht, weil er hunderte Leute getauft hat, sondern weil er begriffen hat, wer Jesus Christus ist. Er hatte kurz vor seinem Tod auch eine Krise, ja? Und Jesus hat ihm auch in diesem Moment deutlich gemacht, schau auf Jesus, schau auf Messias, erzähl dem Johannes, was der Messias tut. Die große Versuchung, in eine Rolle hineinzuschlüpfen, die nicht für uns ist. Wahrscheinlich denkst du heute, du bist nicht würdig. Vielleicht denkt man, ich bin zu würdig, überwürdig. Ich weiß, das Wort gibt es nicht. Egal, wie du dich siehst, Jesus Christus ist heute dein Messias. Und in dem Brot und in dem Wein, in dem Traubensaft offenbart sich sein Tod für dich. Und dieser Tod macht dich zu seinem Jünger. Er ist der Meister. und ich, wir sind die Nachfolger. Die große Erkenntnis. Ich habe schon den Punkt ein bisschen aufgegriffen. Ich lese nochmal den Vers 16. Und da antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich bin Jahrgang 77, geboren, aufgewachsen in Bulgarien, und ich gehöre zu der letzten Generation, die nach dem alten sozialistischen Schulsystem unterrichtet wurde. Und das ist der Grund, warum ich von der 4. bis zu der 9. Klasse 6 Jahre Pflichtunterricht Russisch hatte. 2 bis 4 Stunden in der Woche. Wir haben es alle gehasst. Alle. Und ich muss sagen, wir waren oft nicht sehr nett, sage ich mal so, sehr diplomatisch, ja, zu den Russischlehrerinnen, die die Sprache unterrichtet haben. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wozu brauche ich das? Erst später, Jahre später, als ich nach Deutschland gekommen bin und spätestens hier mit den ukrainischen Flüchtlingen, merke ich, es gibt manchmal Wege und Erkenntnisse, die viel, viel später eintreffen. Und wie auch immer, das ist ein anderes Thema. Ich kann mich erinnern, 4. Klasse, 11 Jahre alt, da hatten wir eine Klassenlehrerin. Und da könnt ihr dreimal raten, welches Fach diese Klassenlehrerin unterrichtet hat. Sie wusste auch ganz genau, dass ich Adventist bin, und das war keine Liebe auf dem ersten Blick, auch auf den zweiten, dritten und hundertsten Blick. Es ist auch nicht so eine Liebe geworden. Und ich kann mich erinnern an diese Lehrerin, sie war tatsächlich der Überzeugung, ihr Fach ist das wichtigste Fach von allen anderen Fächern. Mathematik ist, Mathematik kann oder nicht. Ist nicht wichtig. Physik oder die alle anderen. Aber wenn du kein Russisch kannst, kannst du irgendwie als Person nicht bestehen. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der sie aufgetreten ist, wir waren 11, aber nicht dumm. Das haben wir gespürt. Und natürlich haben wir dagegen rebelliert. Wie ich schon sagte, es war keine angenehme Situation. Und ich dachte, es ist nur möglich bei Menschen, die verblendet sind. Ja, die war ideologisch, sage ich mal so, verblendet. Aber später im Gemeindekontext habe ich das an mehreren Stellen erlebt, natürlich nicht mit der russischen Sprache, sondern mit anderen Themen. Da kamen Leute, unsere Gemeinde ist fast daran zerbrochen, wahrscheinlich habe ich das erzählt, sorry, wenn ich mich wiederhole, sie waren der Meinung, der Gemeindechor ist das Wichtigste in der Gemeinde. Die Predigt oder die Sabbatschule ist, aber der Gemeindechor, es gab unzählige Diskussionen in der Gemeindestunde. Wer soll der Chorleiter sein? Ich habe einen guten Freund und der sagt Folgendes: Ich weiß, was ich kann, aber ich weiß, was ich noch lernen muss. Und Johannes war auch so ein Typ. Er wusste, was er kann, und er sagte: Ich taufe euch mit Wasser. Leute, das kann ich. Hier am Ufer des Jordans endet mein Befugnis. Das kann ich. Ich kann euch von dem einen Ufer, so wurde die Taufe auf dir geführt, von einem Ufer zum anderen hin wurden die Leute hindurchgeführt. Das war die Taufe. Aber es kommt jemand, er kann mit Wasser und mit Feuer taufen. Johannes konnte behaupten: Leute, das, was ich hier mache, das ist es. Non plus ultra, Wassertaufe im Jordan. Keiner kann euch was Besseres anbieten. Vor allem, wenn ihr euren Telefon- oder Internetanbieter wechselt, sprecht man mit Vodafone, Mnet oder wie sie alle heißen. Alle erzählen euch das. Keiner kann dir was Besseres anbieten. Es gehört zum Marketing. So ist es, ganz normal. Hier ist kein Marketing. Hier ist eine komplett andere Haltung. Ich kann euch mit Wasser taufen. Ja. Aber, was viel wichtiger ist, es kommt jemand. Er kann mit Wasser und mit Feuer euch taufen. Beim Abendmahl habe ich mich hier aufgeschrieben, geht es nicht um mich. Ich würde sogar noch provokativer den Satz formulieren, es geht beim Abendmahl nicht um uns, sondern es geht um das große Bild, was durch diese Symbolik hier gezeichnet wird. Und wenn ich dieses Bild nicht sehe, wenn ich nicht in der Lage bin, hinter meinen eigenen Vorstellungen, Wünsche, Gedanken, Glaubensformulierungen, Präferenzen oder was auch immer, das größere Bild zu sehen, dann verpasse ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe immer wieder in einer Gemeinde gepredigt, die große Diskussionen hatte, ob man ein Gemeinschaftskelch oder ob man den kleinen Kelch nehmen soll. Und wisst ihr, diese Diskussion hat den Segen des Abendmahlgottesdienstes jahrelang, beraubt. Ja, der Segen war aber nicht da. Wieso? Weil sie immer nur bei dem Kelch geblieben sind. Wie groß soll der Kelch sein? Es ist egal, ob wir über das eine oder andere diskutieren. Heute geht es, liebe Geschwister, um das große Bild. Und wenn wir dieses Bild nicht sehen, verpassen wir das Wesentliche. Schließlich geht es in dem Text um das große Vorbild. Punkt 1, die große Versuchung. Punkt 2, die große Erkenntnis. Punkt 3, das große Vorbild. Es kommt einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht würdig, sagt Johannes, ihm die Riemen seiner Schuhe zu binden. Ich frage mich manchmal, war Johannes nicht ein bisschen zu demütig? Dass er demütig war, ist klar. Und ehrlich gesagt, ich bin, da werdet ihr mich mal, kann sein, für paranoid halten, aber wenn jemand, den ich nicht kenne, ja, mir sehr demütig, ich mag es für den Herrn und so weiter, da bin ich sehr hellhörig. Ja? Wenn jemand zu demütig auftritt, er muss das begründen zumindest, ich muss ihn besser kennenlernen, damit ich ihm das abnehme. Weil ich weiß, die Überheblichkeit kann eine Masche sein, Demut kann aber auch eine Masche sein. Das wissen wir alle. Und hier möchte ich einen zusätzlichen Text lesen, im Johannes Kapitel 3, Vers 30. Johannes Kapitel 3, Vers 30. Sagt Johannes selbst, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und Vers 31, der von oben herkommt, ist über allen. Wenn von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Das ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was Jesus Christus auf die Welt gebracht hat, als Zeugnis. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ein Sprichwort sagt, in einem Orchester, die schwierigste Partie ist die der zweiten Geige. Und Johannes sollte sich damit abfinden. Nein. Er sollte sich damit nicht abfinden. Er war zufrieden. Er war dankbar. Er war überglücklich, dass er überhaupt in dem großen messianischen Orchester spielen kann. Weil er wusste, der Dirigent ist jemand anderer. Vor mittlerweile werden es 70 Jahren, 1953, wurde der höchste Berg der Welt, Everest, von einem Neuseeländer erklommen. Wisst ihr, wie der hieß? Sir Edmund Hillary ist sein Name. Der war unterwegs, nicht alleine, sondern mit einem Nepalesen, mit einem Sherp, mit seinem Bergführer. Und dann ist nicht schlimm. Ist alles gut. Ist alles gut. Alles okay. Alles okay. Das passiert. Und dann kamen sie zurück. Und natürlich haben die Reporter und die Journalisten auf sie gewartet. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, die wichtigste Frage lautete, sagt Hillary, wer war der Erste? Wer war als Erster ganz oben? Das war die wichtigste Frage. Und diese Frage beantwortete er mit Würde. Und ins nicht auf die oberflächliche Neugierde der Journalisten eingegangen. Er sagte, wissen Sie, meine Damen und Herren, wir waren beide zusammen gleichzeitig oben. Wir waren beide zusammen gleichzeitig oben. Natürlich nicht die Antwort, die viele Journalisten hören wollten. Auf unserem Weg zum himmlischen Kanaan gibt es eine Menge Lebenssituationen, wo Jesus Christus nur im Schatten unseres Daseins da ist. Eigentlich, er sollte unter dem Spotlight sein, aber im Grunde genommen ist er oft im Schatten. Ich frage mich manchmal, wie reagiere ich, wenn ich gefragt werde, wie geht es dir? Sind deine Kinder gesund? Hast du einen guten Beruf? Und so weiter und so fort. Alltägliche Dinge. Und sogar als Christen neigen wir, oder neige ich, lass uns über mich reden, neige ich manchmal darüber hinwegzuschauen, dass all das, was ich habe, all das, was ich erreicht habe, oder was mir geschenkt wurde, schließlich nicht mein Verdienst ist. Es ist ja ein Geschenk. Und ich frage mich oft, ist mir das bewusst? Wer ist das größte Vorbild in meinem Leben? Johannes der Täufer wusste ganz genau, wer sein Vorbild ist. Und als er Jesus Christus gesehen hat, am Fuße des Jordans, er sagte, eigentlich musst du mich taufen und nicht ich dich. Und da reagierte Jesus auf eine Art und Weise, die göttlich ist. Sagte Johannes, du hast das Wesentliche verstanden in deinem Leben, nämlich, wer ist das Lamm Gottes? So hat ihn Johannes präsentiert. Erinnert euch. Du hast das Wichtigste in deinem Leben begriffen. Das Wichtigste ist nicht, dass du taufst. Das Wichtigste ist nicht, dass du bekannt bist. Das Wichtigste ist nicht, dass viele Leute kommen, um deine Predigten zu hören. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, lieber Johannes, ist, dass du verstanden hast, wer das Lamm Gottes ist. Deswegen darfst du mich taufen. Und ich lasse mich taufen, nicht weil ich Sünden hätte zu bekennen, sondern für alle Menschen, die eines Tages diese Möglichkeit nicht bekommen werden. Was bedeutet die Geschichte des Johannes für mich heute? Es geht heute nicht um mich. Ja, es geht um mich, aber in erster Linie geht es nicht um mich. Es geht um die Bedeutung Jesu Christi für mein Leben. Es geht um das, was Jesus Christus getan hat. Er ist das große Vorbild. Er ist derjenige, um den es alles sich dreht. Meine Aufgabe ist, das große Bild zu sehen, um deutlich zu verstehen, heute, was ich bin, wer ich bin, mit allen meinen positiven Charaktereigenschaften, die ich trage, die ich habe. Und dafür bin ich dankbar. Man muss nicht alles madig reden, man muss nicht alles schlecht reden. Und gleichzeitig aber ist es mir bewusst geworden, wer Jesus Christus ist und was er für mich in meinem Leben, in dem Leben meiner Familie, im Leben meiner Gemeinde, unserer Gemeinde, noch tun kann. Und wenn wir mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung an den Symbolik, die uns heute präsentiert wird, an das Brot und Wein herantreten, werden wir eine der wichtigsten Jüngerschaftserfahrungen machen. Die erste Frage lautet: Wer ist das Lamm Gottes für dich? Und wenn ich diese Frage bejahen kann, ja, Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Er hat sich für mich geopfert, er hat sich für dich geopfert. Dann hast du das Wichtigste verstanden, das Wesentliche. Der Rest ist ein Wachstumsprozess. Und in diesem Sinne wünsche ich mir, wünsche ich euch allen, uns allen, Gottes Segen in dem Wachstum der Erkenntnis, wer die Nummer eins in unserem Leben ist. Das Lamm Gottes, Jesus Christus, sein Opfer feiern wir heute durch das Abendmahl.